Warum hängt das Angebot an digitalen Services in der öffentlichen Verwaltung noch so hinter dem der Privatwirtschaft hinterher? Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit die heutige Erfahrung als Bürger an den digitalen Schnittstellen verbessert wird? Und wie baut man die dafür nötige Smart City? Willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom ICEM und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Scopus Connect, dein perfekter Ansprechpartner, um Customer Experience Management professionell im Unternehmen zu etablieren. Scopus Connect ist als Teil der Scopus-Gruppe der spezialisierte One-Stop-Shop für die Konzeption und technische Umsetzung von Best-in-Class Customer Experience und Insights Community-Lösungen. Als führender Anbieter in der Dachregion hilft Scopus Connect seinen Kunden, die eigenen Kunden besser zu verstehen und attraktivere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Der langjährige Qualtrics-Partner verfügt zudem über umfassende Erfahrung, wie man Kundenfeedback in Echtzeit erfasst und darauf basierend wirksame Maßnahmen ableitet. Das Ergebnis? Positivere Kundenerlebnisse und eine starke emotionale Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen. Mehr Informationen findest du auf der Website www.scopus-connect.de. Digitale Wüste Deutschland. In der Online-Ausgabe der Tageszeitung Die Welt wurde kürzlich getitelt: Faxgerät und Zettelwirtschaft, Gesundheitsbehörden irren durch die Pandemie. Und wenn Sie sich erinnern, als Sie zum letzten Mal Ihren Personalausweis verlängert haben, ein neues Auto angemeldet haben oder umgezogen sind. Stellen wir uns dabei ein Unternehmen vor, das ausschließlich persönliches Erscheinen in den Geschäftsräumen von Montag bis Donnerstag 8 bis 12:30 Uhr vorschreibt und bitte ziehen Sie dann eine Nummer und warten brav, bis Sie aufgerufen werden. Ernsthaft jetzt? Die Customer Experience als Bürger, genau genommen die Citizen Experience, bleibt in Deutschland viel zu oft hinter den Standards, die wir aus privatwirtschaftlichen Bereichen kennen, zurück. Andererseits funktionieren auch schon viele Dinge sehr gut. Die Bundesagentur für Arbeit hat einen Quantensprung in der Digitalisierung in den letzten Jahren gemacht. Anders wären die in der Pandemie angefallenen Aufgaben sicher nicht zu bewältigen gewesen. Und mich persönlich freut es jedes Mal, wenn ich in eine neue Stadt zu Besuch mit dem Auto fahre und ohne Umschweife direkt in das nächste freie Parkhaus geleitet werde. Auch das ist übrigens Citizen Experience, setzt man aber schon fast als selbstverständlich voraus. Was oft vergessen wird, es ist gar nicht so einfach, alle kommunalen Services und Anbieter solcher Services zu verbinden. Zum Beispiel 30 private Parkhäuser und 60 öffentliche Parkplätze. Die Komplexität der benötigten Infrastruktur wird gerne und vor allem massiv unterschätzt. Gerade im öffentlichen Bereich ist auch das Thema Datenschutz neben der ohnehin wichtigen technischen Herausforderung zusätzlich von höchster politischer Bedeutung. Da tun sich hochentwickelte asiatische Länder wie Südkorea, das bereits heute über besonders moderne Infrastrukturen verfügt, einfach leichter. Wenn wir auf lokaler Ebene unter dem Stichwort Smart City schauen, sieht es ähnlich düster aus. Neben Seoul und Singapur liegen auch europäische Metropolen wie London oder sogar Barcelona meilenweit vor deutschen Großstädten. Aber Deutschland macht sich auf. Die Voraussetzungen für bessere digitale Services im öffentlichen Bereich zu schaffen. Was es damit auf sich hat und wie man Smart Cities in Deutschland gestaltet, darum geht es in der heutigen Sendung. Zu Gast habe ich Hans H. Jung, Principal und Head of Digital Customer Experience bei Unity, eine vor allem auf Digitalisierung und technische Infrastruktur spezialisierte Beratung. Und Unity arbeitet zusammen mit der Stadt Paderborn gerade an einem Gesamtkonzept für die Smart City Paderborn. Wir sind also mitten im Gestaltungsalltag in Deutschland und wir beleuchten im Gespräch die unterschiedlichen Facetten dieser Fragestellung. Hallo Hans, herzlich willkommen bei CX Talks.
Peter, servus, grüß dich.
Hans, du bist seit vielen Jahren als Berater für zum Teil sehr abstrakte und technische Infrastrukturfragen im Rahmen der Digitalisierung aktiv. Und gleichzeitig unterrichtest du leidenschaftlich Marketing als Professor an der Munich Business School, auch im Grundstudium. Wie bringst du jetzt diese beiden Welten für dich zusammen?
Ja, interessanterweise passen die Welten aus meiner Sicht sogar ganz gut zusammen und das liegt unter anderem auch begründet in meinem Studium. Ich habe in Mannheim Marketing bei Professor Hans Raffé, Konsumentenforschung als Schwerpunkt gelernt und Wirtschaftsinformatik bei Professor Joachim Niedereichholz. Das ist wie Yin und Yang. Also mittlerweile gehören beide Elemente zu meinem Leben. Das Lernen und das Lehren passt sehr gut zusammen. Ich habe beispielsweise die Chance gehabt, ganz früh auch Marketing und IT zusammenzubringen. Im Rahmen meiner Abschlussarbeit habe ich Konsumentendaten von Mercedes-Benz bekommen und habe die mit Hilfe neuronalen Netzen analysiert, um herauszufinden, ob man damit das Marken- und Produktwahlverhalten von Autokäufern besser erklären kann als mit konventioneller Statistik. Und hatte ich das Glück, dass ich zu einem der größten europäischen CRM-Programme dazugekommen bin, wo die Verbindung von Marketing und IT quasi Programm war und habe dort ein Customer Analytics Team aufgebaut und mit dem Team gesammelten Erkenntnissen dann die Strategie 2.0 dafür definiert. Online Lead Generation, Akquisitions- und Loyalitätsprogramme über alle Medienkanäle bereits Ende der 90er Jahre. Und bin dann 2001 nach München gekommen, als einer der ersten externen Mitarbeiter einer von BMW gegründeten Beratungsfirma und habe dort die Prozesse für die BMW Markenerlebniswelt mit definieren dürfen und habe gleichzeitig auch mit den Prozessdefinitionen die Anforderungen an die IT-Architektur gelegt. Und bin jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren in der Beratung, habe mehr als 100 Unternehmen geholfen, solche Fragestellungen zu beantworten. Immer wieder das Zusammenspiel zwischen Kundenerwartungen und digitalen Lösungen, um die Interaktion zwischen Unternehmen und den Kunden zu verbessern. Das quer durch alle Branchen hinweg über Automotive, Energie, Fast-Moving Consumer Goods, Infrastruktur, Landmaschinenhersteller, Maschinenanlagenbau, Motorradhersteller, Mode, Prozessindustrie, Telekommunikation und in den letzten Jahren sogar vermehrt in Sportorganisationen. Und das Gute ist, Liquid Customer Expectation ist über alle Branchen hinweg spürbar und hilft dann auch, die Anforderungen aus Kundensicht immer wieder in die Projekte mit einzubringen.
Wir hatten uns ja für die heutige Sendung darauf geeinigt, dass wir über ein aktuelles Projekt, das ihr als Unity mit der Stadt Paderborn durchführt, uns unterhalten wollen, weil wir diesmal mal weg wollten vom Kunden hin zum Citizen oder zum Bürger, der ja genauso Erwartungen hat, beziehungsweise du hast mich dann recht schnell auf den Boden der Tatsachen gebracht, dass eigentlich, wenn man eine Stadt digitalisiert, das sowieso sehr viel weitergeht, als jetzt nur an kommunale Dienstleistungen zu denken. Deshalb ja auch dieses Pilotprojekt, bei der auch eine ganze Reihe weiterer Partner mitarbeiten. Ihr beschäftigt euch hier, glaube ich, vor allem mit der Gesamtkonzeption und einer ganzen Reihe von Fragen zur Dateninfrastruktur. Und es ist ganz klar, ohne geeignete Infrastruktur, über die wir dann später auch nochmal reden, sind neue digitale Services meist nicht zu realisieren für keine Smart City. Jetzt aber mal ganz grundsätzlich, was macht denn eine City zu einer Smart City?
Das ist eine ganz wichtige Frage, die du da stellst, Peter, und auch deswegen, weil das eine Frage ist, die die ganze Menschheit angeht. Mittlerweile, und das fällt in unsere Lebensspanne als Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte, lebt die Mehrheit der Menschen in Städten und wird es auch künftig tun. Und eine ganz gute Definition liefert die UN mit dem Sustainable Development Goals, SDGs. Dort sind urbane Ziele enthalten, allerdings interessanterweise ohne den Begriff Smart selber zu verwenden. Aber um da ein paar Beispiele auch greifbar zu machen, inklusive Stadt, eine sichere Stadt, eine widerstandsfähige Stadt und eine nachhaltige Stadt sind Zielvorgaben, die die Städte von morgen erfüllen müssen.
Und wie smart sind deutsche Cities im Vergleich zu modernen Städten unserer Nachbarn?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn es gibt nicht ein weltweit anerkanntes Ranking, wo du praktisch reinschauen kannst. Du müsstest, also ich habe in mehrere Rankings reingeschaut, um die Frage auch nochmal grundlegend beantworten zu können. Und unter den Top-Städten in der Welt kommen die deutschen Städte erstmal nicht unter den ersten 5, je nachdem, in welches Ranking du schaust, manchmal sogar nicht mal unter den ersten 20. Einheitlich ist aber dann, dass Berlin von außen betrachtet, aus internationaler Sicht eine der Top-Städte in Deutschland ist. Und je nachdem, welche Kriterien herangezogen werden, schneidet Berlin im Bereich Mobilität und Transport immer ganz gut ab. Auch in den Bereichen Humankapital und Internationalität liegt Berlin ganz gut platziert. In den Dimensionen Wirtschaft und Umwelt, da ist allerdings noch Handlungsbedarf. Und interessanterweise unterstützen wir auch eines der größten europäischen Smart City Projekte. In Berlin Tegel wird ja der Flughafen, den du möglicherweise auch von deinen Reisen kennst, gerade umgewidmet in ein smartes Quartier. Und das ist definitiv eines der größten Projekte. Da sollen beispielsweise 20.000 Arbeitsplätze in Zukunftsindustrien geschaffen werden, in einem Areal, das noch zu gestalten ist.
Kommen wir doch mal zu den Vorteilen, zu den spürbaren Vorteilen einer Smart City für Bürger. Ich bin ja selber relativ nerdy veranlagt, vor allem wenn es um digitale Services geht. Da probiere ich gern die Sachen sofort aus, um zu sehen, was es mir bringt. Nachdem München jetzt nicht ganz an erster Stelle bei den Smart Cities in Deutschland steht, wie ich selber auch bemerke. Wenn ihr euch jetzt in einem Pilotprojekt wie bei Paderborn so ein buntes Potpourri aufspannen könntet, was wären denn so die klassischen Anwendungen im Zusammenspiel mit den lokalen Behörden? Was habt ihr denn da vorgeschlagen?
Sehr gute Frage. Ich lasse da den Bürgermeister selber vielleicht mal mit einem Zitat zu Wort kommen. Michael Dreyer, der Bürgermeister der Stadt Paderborn, sagt, es geht im Grunde genommen um fast alle relevanten Lebensbereiche für unsere Bürgerinnen und Bürger, von der Gesundheitsversorgung hin bis zur Mobilität. Also klar, man denkt sicher zuerst an die Verwaltung, an E-Governance, aber das Thema Energie, Umwelt, Bildung, Gesellschaft, Handel, Sicherheit, Gesundheit und Verkehr stehen da ganz weit vorne auf der Liste der Themen, die wir besprochen haben. Und jeder, der sich selbst einen ersten Blick verschaffen möchte, dem kann ich nur empfehlen, die Webseite mein-digipod.de. Da kommt man zum digitalen Serviceportal der Stadt Paderborn und das sind eine ganze Reihe von Themen aufgelistet, die man mittlerweile digital realisieren kann. Von A wie Abwasser bis V wie Verwaltung ist da alles mit dabei. Und vielleicht um ein Beispiel rauszugreifen, das interessant ist, ein Mietkalkulationslösung. Also wenn ich praktisch neu in die Stadt ziehen möchte, dann muss ich mich auch mit der Frage beschäftigen, was kostet mich denn Miete im Wohnraum? Und das findest du normalerweise ja nur in den Premium-Visionen von Immobilienportalen. Dort gibt's ihn umsonst mit aktuellen Daten.
Also da kann man sich gleich informieren, was jetzt der klassische Marktpreis wäre für eine Mietwohnung, die ich mir suche. Okay. Das ist ja schon mal ein unmittelbarer Nutzen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass so E-Governance Strukturen ja grundsätzlich auch schon mal die öffentliche Verwaltung billiger macht, ist ja ein weiterer Nutzen, dass man Steuergeld spart. Aus Sicht eines Bürgers, der nach Paderborn zieht, ist das aber mit der Steuer ja jetzt im Prinzip recht abstrakt. Kennst du Studien, die sich mit dem Nutzen von E-Governance-Applikationen für Bürger beschäftigen, wo dann rauskam, was sind so die Top-Kriterien für Bürger bei E-Governance-Anwendungen?
Ja, das ist auch wichtig, wenn man sich damit beschäftigt, weil es ja die Aufgabe von uns, solche Kundenanforderungen dann auch in die Projekte reinzutragen. Und ein ganz gutes Raster bietet der Smart City Monitor von Splendid Research Institute an. Dort ist beispielsweise das Nutzen von WLAN im öffentlichen Raum von den Kunden oder von den Bürgern als der am wichtigsten genannte Motivationsfaktor dargestellt. Dann Apps für den öffentlichen Personalverkehr oder Apps, die letztendlich die Stadt zugänglich machen. Mobilitätsassistenten stehen sogar noch vor E-Government auf der Liste. Und dann kommen so Dinge wie Reiseführer, Carsharing, Bikesharing und Rollersharing, die auch oft genannt werden. Und auch interessant, so ein digitaler Assistent beispielsweise bei der Parkplatzsuche. Das nennen beispielsweise, wenn die Studenten an der MBS, die ja zum großen Teil aus dem Ausland zu uns kommen, wenn ich die frage, was fällt denn euch am meisten auf, wenn ihr nach München kommt, dann nennen die das auch. Weil die sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, sagt jemand, der aus Taiwan oder aus China zu uns kommt, dass ich noch Bargeld brauche, um in der Stadt bezahlen zu können. Dass ich überhaupt, um eine Wohnung zu suchen oder mich anzumelden, irgendwo hin muss und warten muss, das kann ich bei mir zu Hause alles online machen.
Das heißt also, auf der einen Seite so auch im öffentlichen Nahverkehr, Ticket bezahlen und solche Geschichten als App für andere kommunale Dienstleister und auch auf der anderen Seite eben reine Informationsdienstleistungen wie zum Beispiel so ein Parkleitsystem. Wenn man sagt, Parkleitsystem ist ein großer Nutzen für Bürger einer Stadt, die meisten haben ja überhaupt keine Vorstellung, was da technisch eigentlich dahinter steht. Also kannst du das vielleicht in relativ einfachen Worten beschreiben, was es eigentlich alles benötigt, um so ein Parkleitsystem zu entwickeln? Ihr habt das ja durchgespielt.
Genau, wir haben den Domplatz und weitere öffentliche Parkräume. Das sind bis zu 1000 Straßenparkplätze sind damit erfasst in Paderborn. Und die können aktuell, tagesaktuell und also in Echtzeit praktisch zeigen, ob die belegt sind oder nicht belegt sind. Und das basiert im Grunde genommen auf Sensoren, die verbaut sind, die letztendlich das Gewicht, das auf dem Sensor lastet, dann als Information nutzen, es über Low-Range WLAN und LTE praktisch auf eine Plattform spielen und dort dann für die Bürger sichtbar machen, um in der Navigation oder im Leitsystem der Stadt angezeigt zu werden. Und die Sensorik selbst, die kommt nicht von uns, das ist vom Fraunhofer IEM beziehungsweise IOSB INA entwickelt worden. Aber wir haben letztendlich die Architektur mit zusammengefahren und helfen quasi nahe Echtzeitübertragung, diese Belegungszustände dann zu visualisieren und auch in Form von KPIs, wie beispielsweise Parkplatzbelegungsrate darzustellen oder auch eben die zusätzlich Webcams mit einzubinden, um das auch dann visualisieren zu können.
Bei dem Parkplatz mit Sensor ist es ja noch datenschutzrechtlich relativ gesehen unbedenklich. Es gibt aber natürlich jetzt noch ein anderes Thema und das ist vor allem der Bereich Gesundheit, wo ja auch Deutschland meiner Meinung nach tatsächlich auch wieder relativ weit hinterherhinkt auf Bundesebene. Also ich kenne es jetzt aus anderen Ländern, wo das deutlich weiterentwickelt ist. Aber auch da gibt es natürlich bestimmte Dienstleistungen aus diesem Gebiet, die besonders datenschutzrechtlich heikel sind. Was sind denn die Elemente, die ihr euch da auf lokaler Ebene angeschaut habt, wie man dann im Sektor unterstützen könnte?
Jetzt gerade im Rahmen der Pandemie eine ganz wichtige Frage. Wir haben für die Region Paderborn zusätzlich eine Schutzmittelplattform aufgebaut. Das heißt, dort können die verschiedenen Parteien, die notwendig sind, nämlich diejenigen, die Produkte herstellen und diejenigen, die sie benötigen, ob es jetzt ein Desinfektionsmittel ist, eine Schutzmaske oder ein Mundschutz, das haben wir gemeinsam auf Initiative des Landrats und des Bürgermeisters aufgebaut und haben dort praktisch eine Plattform zur Verfügung gestellt, in dem das Angebot und Nachfrage unmittelbar geregelt werden kann und Unternehmen, die Bedarfe haben, die dort praktisch auch im Vorfeld schon sichtbar machen können und diejenigen, die anbieten, dann entsprechend auch darauf reagieren können. Also wirklich eine echte Hilfe in der Krisensituation, um das ja zu Beginn insbesondere knappe Gut, Schutzmittel dann auch an alle verteilen zu können.
Also jetzt haben wir gesehen, alles, was irgendwie im weitesten Sinn öffentlicher Bereich ist, also E-Governance selber, Parkinformationssystem, öffentlicher Nahverkehr, Gesundheit. Was mir nicht klar war, ist, dass wenn ich eine Smart City baue und eine Smart City denke, dass ich dann auch die Schnittstellen brauche zu den kommunalen Unternehmen und den lokalen Handel eigentlich von vornherein da gleich mitdenke und mit einbaue. Kannst du da vielleicht erzählen, was da typische Leistungen waren, die ihr in diesem Projekt zumindest diskutiert habt?
Sehr gerne. Und da möchte ich mit dir und den Zuhörern und Zuhörerinnen gedanklich eine kleine Reise nach Frankfurt unternehmen und da den Geschäftsführer der Eintracht Tech GmbH zu Wort kommen lassen, Tim Jäger, der sagt, was wir ihrer Firma und dem Fußballverein Eintracht Frankfurt schon seit Jahren helfen, Digitalstrategien aufzubauen und umzusetzen und eben lokale Partner über das emotional sehr stark aufgeladene Thema Fußball zusammenzubringen und die Eintracht Frankfurt so zu einem lebendigen und emotionalen Bezugspunkt für viele Menschen in der Region machen, die dann im Kontext Eintracht Frankfurt Services anbieten können und Partner einbinden können. Ob das jetzt auf der Reise zum Fußballspiel ist, während des Fußballspiels oder auch eben in anderen Bereichen. Dort hat sich der Fußballclub zum Motor der Region im Bereich Digitalisierung entwickelt. Und das Stadion ist als ein zentrales Element auch Platz, wo zukunftsfähige IoT-Lösungen im Grunde genommen an Menschen herangebracht werden können, dargestellt werden, zum Ausprobieren da sind. Und das emotionale Thema Fußball hilft ja dann, wenn man es wieder im Stadion besichtigen kann, da Themen zu transportieren und auch angreifbar zu machen für Menschen.
Und von den ganzen Services, die wir uns jetzt da gerade bisher angeschaut haben, was fasziniert dich da selbst am meisten?
Also wir haben unter anderem der Fußball-Bundesliga geholfen, diese vielen Regeln, die sich jetzt im Rahmen der Corona-Zeit entwickelt haben, umzusetzen, indem wir mit einer Tochterfirma, die wir gegründet haben, die sogenannte Org Arena, eine App gebaut haben, die es den Vereinen ermöglicht, diese sich immer wieder ändernden Rahmenbedingungen über eine App abzubilden und dann auch sicher managen zu können. Du kannst dir vorstellen, dass bei einem Fußballbetrieb im Vorfeld sehr viele Dinge geprüft werden müssen. Das ist in der Vergangenheit papierbasiert oder durch Zuruf oder durch andere Kommunikationskanäle entstanden. Jetzt haben heute bei den Vereinen, wo es eingesetzt wird, alle Mitarbeiter die App, können den Teil des Checks, für den sie verantwortlich sind, in der App markieren. Und das kann über die App zusammengeführt werden zu dem, der die Gesamtverantwortung
hat. Jetzt sind wir eigentlich schon beim Thema Infrastruktur als Enabler, weil auch das wäre ja überhaupt nicht möglich, wenn man nicht eine ganzheitlich gedachte Infrastruktur aufgebaut hat. Und ohne jetzt zu technisch zu werden, ich habe mir ja unter Infrastruktur eher immer sowas wie Glasfaser, Kabel, Röhren, Verteiler und so vorgestellt, also eher die Hardware, bis du mir gesagt hast, du musst auch an sowas wie einen Datenraum denken, was jetzt absolut nicht mein persönlicher Top of Mind war. Was ist denn ein Datenraum und welche Bedeutung haben denn offene Datenräume für den Aufbau all der Angebote, die wir bis jetzt beschrieben haben?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage und danke, dass du die auch in der Klarheit formulierst. Interessanterweise haben wir auch da wieder angefangen bei den Nutzern. Wir haben uns vorher angeschaut, was die Menschen am meisten nutzen. Entscheidend ist aber auch zu verstehen, was sie am Nutzen hindert. Und da ist einer der wichtigsten Punkte die Befürchtung, dass persönliche Daten gesammelt werden. Und dieses Thema, dass Daten nutzbar zur Verfügung gestellt werden, dass sie letztendlich mit Zugang, Visualisierung und vielleicht auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz dann helfen, Entscheidungen zu unterstützen, statt sie zu ersetzen. Und dass diese Daten auch in Geschäftsmodellen genutzt werden können. Wenn man sich da über den Globus hinweg anschaut, wie da mit Daten umgegangen wird, dann sieht man sehr unterschiedliche Konzepte. Während wir in Europa dem Schutz der Daten sehr große Priorität einräumen, ist es in Amerika oder auch in Asien ganz anders. Dort in Amerika ist das Thema Datum als Wirtschaftsgut frei nutzbar und kann auch gespeichert werden. In Asien dient sogar Daten dazu, die gesellschaftliche Entwicklung voranzubringen. Und man sieht ja heute schon in ganz vielen Branchen, dass diese Datennutzung dazu führt, dass wenige profitieren und dann aber auch enorm profitieren von den 100 wertvollsten Unternehmen, die praktisch datengetriebene Geschäftsmodelle betreiben, kommt die Mehrheit aus Asien und aus Amerika, nicht aus Europa. Und das führt aber dazu, dass Geschäftsmodelle schneller veralten wie Joghurt im Kühlschrank. Wenn man sich anschaut, wie dann auch die Marktkapitalisierung dieser Gesellschaften von den Börsen bewertet wird, dann hat sich innerhalb von circa 11 Jahren der Wert von Apple von 93 Milliarden im Jahr 2009 auf 2 Billionen in 2021 erhöht, während Volkswagen im gleichen Zeitraum der Marktkapitalisierung von 87 Milliarden auf gerade mal 151 Milliarden gewachsen ist. Und daran sieht man, dass eben dieses Nutzen von Daten sehr, sehr unterschiedlich wirtschaftlich möglich ist. Und deswegen setzt die europäische Initiative Gaia-X dort ein Gegengewicht und sagt, wir wollen Datenräume zur Verfügung stellen, die offen sind, die vernetzbar sind, die aber den europäischen Werten unterliegen und da auch praktisch neue Dateninfrastrukturen schaffen, die dann auch es ermöglichen, dass Daten sicher und vertrauensvoll verfügbar gemacht und geteilt werden können und damit am Ende des Tages auch diejenigen, die Daten zur Verfügung stellen, an dem Erfolg partizipieren können.
Und was sind dann so die europäischen Werte oder was sind dann die Anforderungen Europas an so einen offenen Datenraum?
Da stehen ganz vorne auf der Liste der Anforderungen das Thema Vertrauen, also Vertrauen als Basis für die Bereitschaft, Daten überhaupt zu teilen. Das Thema Dateneigentum und Datenhoheit, also das Recht der Daten liegt bei den Personen und ist auf Selbstbestimmung beruht. Das heißt, ich als Konsument kann entscheiden, wem ich welche Daten in welcher Form zur Verfügung stellen möchte. Und nicht umgekehrt heute, ich zahle praktisch mit Daten, um convenient einkaufen zu können. Und ganz entscheidend eben auch das, was wir schon mal diskutiert haben, Chancengleichheit und Win-Win. Das heißt, wenn ich Daten zur Verfügung stelle, dann habe ich auch die Möglichkeit, an dem Geschäftsmodell zu partizipieren. Und das denke ich auch nochmal ganz wichtig, die großen Probleme, die wir momentan haben, ob es jetzt Klimaschutz ist oder transparent in Wertschöpfungsketten, die erfordern kollaborative Ansätze. Das heißt, gemeinsame Standards schaffen, dass die Daten, die dann in den Datenräumen zur Verfügung gestellt werden, auch von den Partnern gemeinsam genutzt werden können. Siehe auch das Beispiel als Smart City. Dort sind ja auch ganz viele Organisationen, die zusammenarbeiten müssen, damit Mobilität beispielsweise funktioniert.
Wenn du jetzt dir vor Augen hältst, wie viele unterschiedliche Partner mit zum Teil sehr, sehr, sehr hohen Anforderungen an den Datenschutz da zusammenarbeiten müssen, ist natürlich auch der Prozess, so ein Projekt zum Laufen zu bringen, ein sehr komplexer und wahrscheinlich auch recht politischer. Wie habt ihr denn dann alle Betroffenen und alle Player, alle sogenannten Stakeholder in diesem Prozess mit eingebunden?
Ja, das ist eine wichtige Frage, weil die letztendlich tatsächlich über den Erfolg von Projekten entscheidet. Und das geht nur mit einem klaren Vorgehensmodell. Am Anfang eines jeden Projektes machen wir eine sogenannte Stakeholder-Analyse. Wer ist denn überhaupt relevant? Wer muss denn einbezogen werden? Und dann nutzen wir die Dinge, die man typischerweise auch in einem erfolgreichen DCX-Projekt nutzt. Nämlich man macht sauber recherchierte Personas, man definiert Customer Journeys, um dann die Anforderungen der unterschiedlichen Parteien dran zu spiegeln und bei der Gestaltung der Lösung zu berücksichtigen.
Da hat ja Paderborn einen ganz enormen Schritt in die Zukunft bereits unternommen. Wie weit ist Paderborn in der Umsetzung des Konzepts der Smart City heute?
Also dort sind die Themen, die wir vorhin angesprochen haben, die man auf der Webseite findet. Das sind über 20 Bereiche, wo es jetzt heute digitale Lösungen gibt. Und natürlich ist es trotzdem erst der Anfang. Auch das geht es schrittweise weiter auszubauen und immer auch mit neuen Technologien dann zu enablen.
Aber es sind 2024 Bereiche bereits gelöst und umgesetzt.
Ja, genau.
Und wenn du jetzt heute in 10 Jahren schaust, glaubst du, dass wir dann in Deutschland überall smarte Cities, zumindest so wie Paderborn jetzt heute, haben?
Also ich hab die Hoffnung, dass es so ist, weil ich glaube, dass es wichtig ist für uns im internationalen Vergleich der Standorte attraktiv zu sein. Es hat in Deutschland 11 Jahre gedauert, um 99% der Haushalte an 4G anzuschließen. Ich hoffe, wir schaffen 5G schneller, weil das ja auch die Voraussetzung dafür ist, dass es funktioniert. Und ich hoffe auch, dass die Pandemie hier nochmal einen Anstoß gibt, dass die Entscheider verstehen, wie wichtig das ist. Die digitalen Werkzeuge, die in der jetzigen Pandemie gefehlt haben, ob das jetzt Werkzeuge für Schüler sind, an Bildungsangeboten teilzunehmen, oder ich bin in der Pandemie umgezogen in München und habe über ein halbes Jahr darauf gewartet, bis das per Papier gelöst war, dass solche Prozesse schneller funktionieren. Und es gibt ganz, ganz viele Bereiche, ob es jetzt das Teilen von Werkzeugen in einem Viertel ist oder die soziale Interaktion, Einkaufen für Leute, die momentan Hilfe benötigen. Das sind alles Dinge, die man ja auch dann in der Form anpacken kann und erfolgreich lösen kann. Und mit den Fördermitteln, das ist vielleicht auch die gute Nachricht, die EU hat mit Gaia-X ja auch einen Förderrahmen geschaffen, wo Unternehmen, die das ausprobieren wollen, wo Unternehmen, die sich daran beteiligen wollen, die Möglichkeit haben, gemeinsam solche Datenräume inhaltlich zu gestalten und Lösungen dafür zu entwickeln. Und da helfen wir auch aktuell in der ganzen Reihe von Unternehmen, sich dort erfolgreich zu bewerben.
Also es bleibt spannend und es ist ganz viel in Bewegung. Wir beide hoffen jetzt ganz fest, dass sich der Digitalisierungstrend noch mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit als bisher auch in Deutschland durchsetzt. Hans, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die vielen interessanten Informationen. Ich habe wieder viel gelernt. Auch über offene Datenräume. Vielen Dank.
Ja, danke dir, Peter, für die guten Fragen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir die Gelegenheit haben, uns auszutauschen. Alles Gute weiterhin.
Bleib gesund. Danke dir. Das war Hans H. Jung, Principal und Head of Digital Customer Experience bei Unity, einer vor allem auf Digitalisierung und technische Infrastruktur spezialisierten Beratung. Weitere Informationen zu Hans und weiterführende Links gibt es wie immer in den Shownotes.
CX Talks bedankt sich an dieser Stelle auch bei seinem Sponsor Paulus Risalt, dem Beratungspartner für den gehobenen Mittelstand und agile Konzerne, wenn es darum geht, die Kundenloyalität, das Mitarbeiterengagement oder Kostenstrukturen zu optimieren, mit oder ohne Softwarelösungen führender Anbieter. Paulus Risalt lässt sich dabei zu 100% am realisierten Erfolg seiner maßgeschneiderten Umsetzungskonzepte messen. Mehr Informationen unter www.paulusresalt.de.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Und wir gehen in eine kurze Sommerpause mit unseren Gästen. Damit wir uns nicht völlig aus den Ohren verlieren, werde ich Ihnen ein oder zwei Zeg-Snacks als Schoko-, Stracciatella- und Waldfruchterlebnis kredenzen. Ab Mitte August geht es dann mit Klaus Eck zum Thema Unternehmensreputation und Corporate Influencing weiter. Am besten also abonnieren Sie uns, dann verpassen Sie auch diese spannende Folge nicht. Bis dahin erholen Sie sich gut, entspannen Sie sich und bleiben Sie uns gewogen. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcast. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des ICEM.